Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Das neue Heizungsgesetz, was kommt auf die Investoren zu? Der Kabinettsentwurf des Gebäudesanierungsgesetzes, wunderbares Wort, ist nun veröffentlicht. Was hat die Bundesregierung vor? Was wird sich für Vermieter ändern? Das ist unser Thema heute in der 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was sind die Kernpunkte des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes? Was bedeutet die Biotreppe und mit welchen Mehrkosten ist dies verbunden? Welche Mehrkosten kommen auf Vermieter zu? Wie ist das Gesetz im Ganzen zu beurteilen? Und was ist Investoren zu raten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute, wir haben es schon so oft angekündigt, geht's um das Heizungsgesetz. Da gibt es eine neue Vorlage und Michael hat mir gerade im Vorgespräch schon verraten, du wirst dir Robert zurückwünschen. Aber dazu kommen wir ganz genau jetzt mal mit den Inhalten. Und zwar brauchen wir dazu natürlich, ich habe ihn gerade schon angeteasert, ne, er hat mir im Vorgespräch, das heißt, er ist auch da, er ist wieder da, Gott sei Dank, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
So, das der Kabinettsentwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes, alleine auch dieses Wort ist wieder wunderbar. Lass uns da direkt tief einsteigen. Was sind die Kernpunkte des Gebäudemodernisierungsgesetzes? Was steckt drinnen?
Ja, also Kernstück ist natürlich die Streichung dieser 65% Vorgabe. Wir haben darüber ja schon intensiv gesprochen in den letzten Staffeln. Da gab es ja das neue Heizungsgesetz, was nie so hieß, aber immer unter dem Namen firmierte. Und das sah eben vor, wenn man eben eine neue Heizung einbaut, dann muss sie zu 65% über erneuerbare Energien funktionieren. Ja, das heißt, wenn man eine Gasheizung einbauen wollte, dann musste man eben dafür sorgen, dass entweder ein Teil auch mit Biogas funktioniert oder man eben eine zusätzliche Wärmequelle einbaut, etwa eine Wärmepumpe oder Solarthermie oder was auch immer. So, und diese Vorgabe, die war ja sehr umstritten, weil sie eben auch dazu führte, dass man eben, wenn man nicht den entsprechenden Sanierungsgrad erfüllt, ja oftmals zusätzliche energetische Sanierung durchführen muss. Und das hat ja zu sehr großem Verdruss geführt. Es gab sehr große Proteste auch gegen das Heizungsgesetz und viele sagen, eigentlich war es der Anfang vom Ende der Ampelregierung, weil der Protest eben sehr, sehr groß war. Ja, und gerade eben viele Menschen in ländlichen Regionen mit einem alten Einfamilienhaus gesagt haben, jetzt muss ich das ganze Haus sanieren, nur damit ich eine Wärmepumpe einbauen kann und das rechnet sich doch alles nicht. Und deswegen war das von vornherein ein großes Thema und die CDU hatte dann ja versprochen, wir schaffen das ab. So, das hat man jetzt tatsächlich gemacht. Also diese Technologieoffenheit ist jetzt drin. Aber es gibt so ein paar Haken und Ösen. Und ich glaube, darum wird es heute auch gehen. Also grundsätzlich kann man jetzt wieder alles einbauen. Man kann also auch eine Gasheizung einbauen. Man kann sogar eine Ölheizung einbauen, wenn man möchte. Aber es ist so, dass es eben Anforderungen gibt. Und das eine ist, dass man bei fossilen Brennstoffen zukünftig also erneuerbare Energien beimischen muss. Das heißt, stufenweise muss man die sogenannte Biotreppe gehen und letztlich den Anteil erneuerbarer Energien schrittweise erhöhen. Das ist das eine, was jetzt eben sehr wichtig wird. Und das andere ist, worüber, glaube ich, auch viele Vermieter noch stolpern werden, das ist, dass zukünftig, wenn ich eben fossile Energien nutze, die Mehrkosten daraus zwischen Vermieter und Mieter geteilt werden müssen. Ja, das heißt, ich muss einen Teil der Heizkosten des Mieters übernehmen, was ja bisher völlig undenkbar ist, aber zukünftig ist das eben der Weg. Und ja, ich habe schon gesagt, Hauke wird sich den Robert zurückwünschen. Soweit sind wir jetzt aber noch nicht, aber es ist schon interessant. Also der Normenkontrollrat, das ist quasi ein Gremium, das sich alle Gesetze auch auf Handhabbarkeit und Verständlichkeit durchschaut. Und die haben sehr vernichtend über dieses Gesetz geurteilt und haben gesagt, das wird ein wahnsinnig bürokratisches Problem. Und ein großes Problem, da kommen wir gleich noch zu, ist gerade diese mögliche Aufteilung zwischen Mietern und Vermietern.
Okay, steht was drin über die Art und Weise, wie das denn gemonitort und kontrolliert werden soll? Oder ist das das, worüber wir denn später noch sprechen?
Naja, klar, du musst das nachweisen im Prinzip, ne? Und das ist natürlich ein Problem. Also du musst ab 2029 muss man anfangen, diese Biotreppe zu gehen. Das heißt, du musst kontinuierlich erneuerbare Energien zuführen. Das heißt zum Beispiel Biogas musst du verwenden, 10% Biogas. Und da ist natürlich schon das erste Problem, wie weise ich das jetzt nach? Und dann kann es natürlich sein, dass der Mieter dann klagt und sagt, hat er überhaupt so viel Biogas verwendet? Ja, also das ist natürlich schon etwas, was dann im Zweifelsfall nachgewiesen werden muss. Das ist also schon mal eins der Themen. Und dann kommt eben noch hinzu, aber da gleich mehr, ne, dass du dann eben auch sagen musst, was sind denn die mehr daraus entstehenden Mehrkosten? Ne?
Das genau, also wenn es nach einem einklagbaren Gesetz riecht, dann riecht es zunächst einmal vor allen Dingen nach mehr, nämlich nach mehr Kosten. So, und diese Biotreppe, also erklär vielleicht nochmal die Biotreppe im Detail und dann kommen wir über auf die Verwaltung und den damit verbundenen Kosten. Aber zunächst einmal, die Biotreppe heißt ganz genau?
Also die Biotreppe heißt, du hast eigentlich fossile Energien, aber du musst jetzt peu à peu etwas beimischen, was eben erneuerbar ist. Das ist so ein bisschen wie beim Tanken. Ja, wir haben ja alle E10. Und E10 bedeutet ja eben auch, da ist ein Teil Bioöl dabei, ne? Also etwas, kein reiner Kraftstoff in dem Sinne. So, und das ist jetzt der Weg, den man auch hier geht, aber mit deutlich höheren Prozentsätzen. Wir haben ja beim Benzin sind es 5 oder 10%. Hier starten wir jetzt schon mit 10%, ab 2029. Ab 2030 sind es dann schon 15%. Ab 2035 mindestens 30% und ab 2040 dann 60%. Und logischerweise, wenn wir Klimaneutralität haben wollen, bedeutet das, ich muss ab 2045 dann 100% erneuerbare Energien nutzen in meiner Gasheizung oder Ölheizung, wenn ich sie denn dann noch habe. So, und das ist natürlich schon auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Also wenn wir jetzt Biogas nehmen, das kann man sich relativ leicht vorstellen. Es gibt also Biogas, was aus Abwärme teilweise entsteht oder beispielsweise, wenn ich jetzt was ist es denn? Dung zum Beispiel nutze und daraus das Gas entstehen lasse. Ich bin jetzt kein Physiker, Chemiker, dann kann ich eben so Biogas erstellen, ist aber noch relativ selten, ja. Aber Biogasstoffe sind aktuell etwa 25% teurer. Ja, das heißt, wir haben typischerweise 9 Cent pro Kilowattstunde bei normalem Gas und 10 bis eher 13 Cent bei Biogas. So, und natürlich bedeutet das aber auch, wenn jetzt die Nachfrage nach Biogas steigen würde und das Angebot nicht entsprechend mitwachsen kann, könnten die Kosten natürlich noch deutlich stärker steigen. Eine andere Möglichkeit ist, grünen Wasserstoff beizumischen. Grüner Wasserstoff, das wissen wir aber auch, ist natürlich sehr teuer und sehr knapp. Wir wollen ja eigentlich in der Stahlindustrie beispielsweise zukünftig auf grünen Wasserstoff gehen, aber man stellt schon fest, ist es relativ schwierig, den Umstieg zu schaffen. Auch bei Flugzeugen ist das so die Idee, weil man eben nicht solche Batterien schaffen kann. So, das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man grünen Wasserstoff jetzt verheizen möchte, das wird eben auch ein relativ teurer Kraftstoff sein. Also meine Kollegen haben mal so eine Diskussionspapier gemacht und haben mal berechnet, was bedeutet dieser erste Schritt bis 2030, in welche Zusatzkosten entstehen alleine da. Und die kommen beim typischen Gasheizung auf etwa Zusatzkosten von 178 Euro und bis 2035 könnten das 350 Euro pro Jahr sein. Aber es kann natürlich noch weitere Preiszuschläge geben. Also alleine dafür, dass ich eben diesen Weg gehe und entsprechend Biokraftstoffe mit beimische.
Wahrscheinlich ist das meiner kompletten Unkenntnis geschuldet, aber gleis mich mal auf. Bioöl?
Du fragst jetzt was, ne? Das ist eigentlich so dieses gleiche Thema wie mit den synthetischen Kraftstoffen. Ja, du weißt, du kennst diese Diskussion vielleicht von den Autos, wo ja auch immer gesagt wurde, naja, wir können elektrifizieren, aber vielleicht könnten wir doch auch unsere Autos einfach weiter nutzen, wenn wir in der Lage sind, synthetische Kraftstoffe herzustellen. Also Kraftstoffe, die letztlich gar kein CO2 verursachen. So, und das ist eine technische Diskussion. Ich glaube, das ist möglich, aber es ist eben zu absurd hohen Kosten aktuell möglich. Weshalb eben viele sagen, das wird nie eine Praxislösung sein. Also wenn ich mit meinen Kollegen hier aus der Energiewirtschaft und Umweltwirtschaft diskutiere, die sagen auch, das wird sich nicht so rentabel darstellen lassen. Aber es ist eine theoretische Möglichkeit. So, und das ist jetzt eigentlich so ein Thema, wo man dann schon sagen muss, naja, jetzt verlangst du, dass du diese teuren Kraftstoffe irgendwann beimischt, aber du suggerierst dir eigentlich eine Technologieoffenheit. Das heißt, wenn man sich nicht ordentlich mit dem Thema vielleicht beschäftigt, wird man jetzt auf eine Gasheizung setzen und sich dann irgendwann wundern, dass es hier erhebliche Mehrkosten gibt. Und das ist eigentlich das Problem. Und was man eben auch sagen muss, es ist ja nicht nur so, dass du eben die Mehrkosten aufgrund der Biokraftstoffe hast, sondern es kommen weitere Kosten hinzu. Man geht davon aus, dass die Netzentgelte steigen werden. Netzentgelte einfach deswegen, wenn mehr Menschen eine Wärmepumpe nutzen, wenn mehr Menschen Fernwärme nutzen, dann werden weniger Menschen die Gasnetze benutzen. Und das heißt, der Preis für die Nutzung dieser Netze wird entsprechend pro Kopf steigen. Das ist das, was eben über die steigenden Netzentgelte passieren wird. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch eine CO2-Steuer haben. Ja, und die CO2-Steuer sollte eigentlich kontinuierlich steigen. Und auch das verursacht natürlich Mehrkosten, wenn du eben die fossilen Brennstoffe weiter nutzt.
Genau, Thema Mehrkosten. Das ist ja jetzt der alles entscheidende Punkt. Eure Kollegen haben dazu schon gerechnet. Du hast jetzt absolut Zahlen genannt. Hast du dazu auch eine Prozentzahl? Also was kommt an Mehrkosten auf den Vermieter zu? Und hattest du jetzt schon beantwortet, wie eigentlich der Nachweis anzutreten ist? Also wie kann ich als Vermieter das ganze Thema nachweisen oder bleibt das Gesetz dazu im Wagen?
Genau, also der Nachweis, also du wirst jetzt feststellen, ne? Also der Vermieter muss die zusätzlichen Kosten bei Nutzung einer fossilen Heizung mit dem Mieter teilen. So, und diese zusätzlichen Kosten, das sind drei Quellen. Das sind gerade die CO2-Steuer. Das heißt, ich baue eine neue Gasheizung ein. Auch wenn ich einen hohen Energieeffizienzgrad habe, muss ich dann zukünftig die Hälfte der CO2-Steuer zahlen. Ich muss die Hälfte des Netzentgeltes zahlen und ich muss eben die Hälfte der Mehrkosten durch die Biokraftstoffe zahlen. So, das ist das, was passiert. Und es gibt jetzt erste Rechnungen. Also unsere Rechnungen waren jetzt noch nicht nach diesem neuen Kabinettsentwurf. Das war quasi nur die Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass ich diese Biotreppe gehe. Ja, also die 350 Euro für einen Zwei-Personen-Haushalt bis zum Jahr 2035. Es gibt jetzt so eine neue Rechnung von Finanztipp. Die gehen von einem Verbrauch von 10.000 Kilowattstunden Gas aus, typischer Verbrauch für eine Familie. So, und wenn ich jetzt diese zusätzlichen Kosten berücksichtige, dann muss der Vermieter davon 275 Euro jährlich bezahlen. Und das ist durchaus signifikant, ja. Es ist natürlich ein Bruch, auch mit der bisherigen Logik, dass der Mieter eben seine Heizkosten selber trägt. Er muss jetzt hier die Kosten mittragen. Und das sind, wie gesagt, am Anfang 275 Euro. Das kann eben deutlich mehr werden. Natürlich hat das dann auch einen Impact. Ja? Das heißt, ich muss als Vermieter quasi mitkalkulieren, wie werden sich denn diese Kostenkategorien entwickeln. Also möglicherweise ist es aktuell günstig, eine Gasheizung einzubauen, aber unter Berücksichtigung dieser Kosten kann es dann doch sein, dass ich sage, okay, eigentlich müsste ich doch die Wärmepumpe. Aber ich mache das natürlich vor dem Hintergrund, dass ich ja gar nicht richtig weiß, wie entwickeln sich denn die Preise für diese Biokraftstoffe und wie entwickeln sich denn die Netzentgelte und auch die CO2-Steuer. Ja, auch das ist natürlich ein Wabankspiel. Wir erleben gerade ja, dass die Regierung sagt, naja, weil die Energiekosten doch so hoch sind, setzen wir im nächsten Jahr die CO2-Steuererhöhung aus. So, und dann wird es natürlich völlig absurd, dann zu kalkulieren, wie geht denn das bis 2035 weiter. Also das ist sicherlich eins der großen Probleme, diese Unsicherheit. Aber jetzt kommt eben das, was der Normenkontrollrat auch beklagt und worauf du schon so ein bisschen hingewiesen hast. Du musst ja mit der Nebenkostenabrechnung das auseinanderklamüsern. Was ist das Netzentgelt? Was sind die Kosten für die Biokraftstoffe? Und was sind die Kosten für CO2? Und das musst du dann ja sauber auseinanderklamüsern. So, man kann sich eben vorstellen, dass das total streitanfällig wird. Ja, also das sauber auseinander zu dividieren, was sind da die tatsächlichen Kosten, das wird nicht ganz einfach. Und da wird es sicherlich, Nebenkostenabrechnungen sind ohnehin schon ein Riesenthema. Und das wird sicherlich nochmal wilder.
Also wir erleben auf jeden Fall, dass in Deutschland mal wieder Vorreiter ist, um für Eigentümer von Immobilien einen rechtlichen Rahmen zu setzen, mit dem man planen kann, auch langfristig weiß, was auf einen zukommt. Man hat hier eine gewisse Sicherheit. Man braucht sich, also eigentlich ist völlig klar, ich kann mich hier frei entscheiden, frei entfalten und ich habe eine Sicherheit als, also das hört sich nach einem großen Murks an, oder? Wie ist das Gesetz zu beurteilen, deiner Meinung nach?
Nee, noch wilder wird's ja eigentlich, weil es jetzt in der Debatte ist, ob das, was das Kabinett jetzt beschlossen hat, überhaupt verfassungsgemäß ist. Weil das Bundesverfassungsgericht hat ja irgendwann geurteilt, Klimaneutralität ist als Ziel gesetzt und du darfst jetzt eigentlich mit einem Gesetz nicht hinter den bisherigen Stand zurückfallen. So, und jetzt kann man eben sagen, naja, mit dem jetzigen Gesetz falle ich eigentlich hinter das vorherige Heizungsgesetz zurück. Deswegen wird es sicherlich auch Verfassungsbeschwerden geben. Und dann ist eben die Frage, was gilt dann? Ja, und dann fällt man möglicherweise wieder zurück auf das alte Gesetz. Also auch das ist einfach natürlich Chaos. Ja, also die Unsicherheit nochmal potenziert. Ich würde sagen, dass das Gesetz ist einfach insgesamt problematisch. Die Technologieoffenheit ist ja grundsätzlich gut. Aber die Rahmenbedingungen sind jetzt natürlich völlig wirr. Ja? Also, dass man jetzt sagt, okay, es ist alles technologieoffen, du darfst einbauen, was du willst, aber wenn du das eine machst, kriegst du eben höhere Kosten, die du zahlen musst. Und eigentlich weiß keiner so genau, wie das weitergeht. Von daher ist das, glaube ich, wirklich problematisch. Und es widerspricht natürlich auch irgendwo, ich meine, wir haben auch viel über das Thema Emissionseffizienz schon gesprochen. Emissionseffizienz bedeutet, ich schaue eben vor allen Dingen darauf, dass ich nicht den Energieverbrauch wahnsinnig runterbekomme, sondern ich schaue vor allen Dingen darauf, dass ich klimaneutral die Immobilie nutze und dazu gehören eben auch Heizungen, die erneuerbare Energien nutzen. Ne? Und insofern, dass man da jetzt so stark von weggeht und eigentlich formal jetzt auch Möglichkeiten wieder schafft, fossile Energien zu nutzen, die dann aber durch die Hintertür eigentlich wieder total unattraktiv macht, ist eigentlich nicht konsistent. Ne? Also muss man einfach sagen, das ist schon irgendwo Murks, ne, der da gemacht wird. Und insofern ist das Ganze schwierig. Und das ist ja eigentlich das ganz große Thema, ne? Die klare Linie fehlt. Und das sehen wir jetzt ja eben auch bei der CO2-Besteuerung. Ne? Ich würde sagen, die CO2-Besteuerung ist eigentlich der Schlüssel für Klimaneutralität, weil ich eben Handlungsspielraum habe. Und ich kann dann eben entscheiden, wie ich mich verhalte. Aber wenn ich jetzt bei jeder Energieerhöhung dann sage, oh, jetzt müssen wir es doch aussetzen, dann wirkt es natürlich nicht. Ja, also du musst es eigentlich durchhalten. der konsistente Weg wäre dann eigentlich zu sagen, okay, wenn jetzt eben eine Energiekrise ist und die Kosten wirklich enorm nach oben gehen und dadurch natürlich auch die Steuereinnahmen steigen, dann verteile ich es vielleicht wieder pro Kopf um, ja, und dann können die Leute selber entscheiden, könnte so eine Mobilitätsprämie geben oder ähnliches, das wäre quasi konsistent. Aber so ist es natürlich einfach unberechenbar und das macht es jetzt einfach schwierig. Wie soll man sich denn jetzt verhalten? Wie soll man eine rationale Entscheidung treffen vor dem großen Unsicherheit, die das ganze Thema auslöst?
Gut, das heißt, wenn ich jetzt Investor wäre, theoretisch, hypothetischer Fall, dann kann man eigentlich nur raten, verkaufen alles sofort, verkaufen Abverkauf sofort, alles weg damit. Das macht alles keinen Sinn mehr. Wenn du nicht eine Wärmepumpe einbaust, dann ist alles irgendwie, und es wird ja immer verrückter. Also du hast schon ein bisschen recht. Also soweit, dass ich mir den Herrn Habeck zurückwünsche, soweit geht's noch nicht, aber man kann auch nicht mehr wirklich davon sprechen, dass es hier eine rechtliche Grundlage gibt für etwas, dass wir dann sagen, ich habe hier eine Sicherheit für mein Umfeld, in dem ich eine Investition in eine Immobilie tätige, oder? Es ist also die Markteingriffe werden immer verrückter.
Ja, das ist also das, was man ja immer predigt, ist, Investoren brauchen Planungssicherheit und vor allen Dingen Immobilieninvestoren. Du investierst eben über einen langen Zeitraum, du hast einen Planungshorizont von 10, 20, 30 Jahren und dafür brauchst du eine gewisse Planungssicherheit und die haben wir hier in diesem Feld eigentlich überhaupt nicht. So, aber nichtsdestotrotz, man muss ja irgendwie mit umgehen. So, und ich würde sagen, grundsätzlich würde ich immer den Weg gehen, schnell auf erneuerbare Energien zu setzen. Weil das Thema Klimaneutralität kommt ja. Und ich meine, Wärmepumpen, gerade in Neubauten, gerade in sanierten Immobilien, lassen sich ja auch gut umsetzen. Ne? Und es gibt eben auch die Förderungen dafür. Also das ist schon eigentlich der richtige Weg. Schwierigkeit ist natürlich, das ist jetzt ein Thema, das haben wir noch gar nicht hier aufgegriffen, aber das ist natürlich das Thema Fernwärme. Und das macht das Thema nochmal schwieriger. Also das heißt, du bist in einer, also im ländlichen Raum wird Fernwärme keine Rolle spielen. Aber du bist jetzt im Umkreis von Hamburg oder Umkreis von Köln und es gibt Pläne, die werden ja irgendwann kommen, dass die Fernwärme kommt. Und da gibt es dann eben viele Gebiete, die als sogenannte Potenzialgebiete angekündigt sind. Ein Potenzialgebiet heißt, es kann kommen, es kann aber eben auch nicht kommen. Und was eben alle nicht so richtig wissen, wird es irgendwann einen Anschlusszwang geben. Also auch da bräuchte es jetzt eigentlich mal echt eine Klarheit. Weil wenn es einen Anschlusszwang gibt, dann ist natürlich die richtige Strategie zu sagen, okay, ich halte jetzt durch, vielleicht sollte ich dann auch wirklich so lange die Gasheizung nutzen und dann kommt irgendwann die Fernwärme und ich muss dran. Wenn ich jetzt aber alles auf Wärmepumpe umstelle und dann kommt irgendwann der Zwang, die Fernwärme abzunehmen, dann wird's wieder schwierig. Ne? Also das heißt, da haben wir auch nochmal eine zusätzliche Unsicherheit. Und die Krux ist ja einfach bei der Fernwärme. Fernwärme ist ja ohnehin ein relativ teurer Energieträger. Ja? Also wenn man mal so vergleicht, was kostet Fernwärme, was kostet Gas und andere Sachen, stellt man fest, Fernwärme schneidet oftmals schlechter ab. Und es ist natürlich so, Fernwärme rechnet sich eigentlich nur dann, weil es ja auch ein Netz, wenn eben viele Menschen dieses Netz nutzen. So, und dann ist es natürlich nachvollziehbar, wenn dann Stimmen laut werden, es müssen möglichst viele nutzen und das machen wir über eine Pflicht. Ne? Aber dann sind natürlich die eigentlich eine andere Lösung für sich gefunden haben, irgendwo die Gekniffenen. Also auch da bräuchten wir irgendwie möglichst schnell Klarheit. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, dort, wo es möglich ist, eigentlich frühzeitig erneuerbare Energien verwenden, die Chancen, dass es langfristig günstiger sind als Gas und Öl, sind relativ groß. Aber die ganz große Herausforderung bei dem ganzen Thema ist natürlich der ländliche Raum, wo du eben mit Schrumpfung zu tun hast. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das ist ungelöst. Da ist es auch für Investoren schwierig. Also wenn du so ein Mehrfamilienhaus in einer strukturschwachen Region hast und jetzt vor der Wahl stehst, soll ich investieren oder lasse ich es lieber laufen? Da finde ich es wahnsinnig schwierig, einen Rat zu geben. Weil natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt investiere, habe ich natürlich größere Chancen, dass ich Mieter finde. Aber wenn es insgesamt wenig Mieter sind und die nicht bereit sind, viel zu zahlen, dann amortisiert sich das vielleicht auch nicht. Also ich glaube, das wird so die ganz große Herausforderung sein. Und ich glaube, da werden viele Gebäude am Ende nicht saniert sein. Und man wird sich fragen, was macht man mit denen?
Naja, es gibt ja auch noch ein paar Folgefragen, so das Thema Selbst wenn ich ein Fernwärmenetz habe, also in Hamburger Westen gibt es ein großes, sind über 200.000 Haushalte angeschlossen. Die Fernwärme wird in einem fernwärmegeführten Kraftwerk hergestellt, das jetzt irgendwie seit den 60er Jahren mit Kohle läuft. Das ist natürlich auch irgendwann die Frage, ob da nicht irgendwie mal angesetzt werden muss, um die Inputfaktoren mal CO2 zu berechnen und einen Nachweis. Also das hat ja, gut. Du sagst so deutlich, ich möchte das nochmal ansprechen. Die Wärmepumpe ist ja auf jeden Fall der richtige Weg. Gerade in Städten bin ich noch nicht so richtig davon überzeugt, ehrlicherweise, weil damit einhergeht ja immer die Notwendigkeit, dass ich eine Lüftungsanlage habe, damit ich die Fenster nicht mehr aufreiße und vieles von der Wärme einfach auch dann in diesen wärmeeffizienten Haus verbleibt. So. Und Löcher in der Außenhaut sind Löcher in der Außenhaut. Also ich muss, wenn ich so ein Lüftungssystem habe, weil ich eine Wärmepumpe laufen habe, dann also.
Aber du brauchst ja nur ein Außengerät eigentlich, ne? Also es ist ja kein.
Nee, es geht nicht um das Außengerät. Es geht um die Lüftungsanlage, die ich brauche, um die Effizienz hochzukriegen, weil ich kann ja nicht mehr die Fenster aufreißen. Die Fenster aufreißen macht ja keinen Sinn, weil wenn ich eine Wärmepumpe habe, dann habe ich ja ein Wärmesystem, das sozusagen die Wärme sehr, sehr fein granular einfällt über diesen Gaswärmetauscher und so und braucht dafür ein Lüftungssystem. Das Lüftungssystem braucht einen Zugang zur Außenhaut. Liege ich falsch?
Da liegst du meiner Meinung nach falsch. Also du brauchst es nicht. Also du brauchst natürlich etwas, was die Wärme verteilt. Am besten eine Fußbodenheizung, ja, das funktioniert gut, aber du brauchst nicht per se eine Lüftungsanlage. Also das ist tatsächlich nicht der Fall. Du kannst tatsächlich einfach die Gastherme quasi durch die Wärmepumpe ersetzen. Das geht.
Nee, du verstehst mich falsch. Ich meine nicht die Verteilung der Wärme im Haus, sondern die Lüftung im Haus. Ich soll ja möglichst nicht mehr die Fenster aufreißen und möglichst
nein,
viel Wärme
im... Das ist aber nicht mehr das Thema tatsächlich. Also die Hörer und Hörerinnen mögen da intervenieren, aber das ist tatsächlich, du kannst auch mit, also natürlich umso effizienter du lüftest, umso besser. Ne? Aber es ist nicht per se so, dass du bei einer Wärmepumpe jetzt ein Lüftungssystem brauchst, weil du die Fenster nicht mehr aufmachen darfst. Also das ist tatsächlich nicht der Fall. Das war früher bei den Passivhäusern so ein Thema. Ne? Und das ist heute auch noch, dass du, wenn du wirklich diese hohe Energieeffizienz erreichen willst, dass du das möglichst so machst bei Lüftungsanlage. Aber wir haben heute auch Möglichkeiten, eine Wärmepumpe in Gebäuden mit Energieeffizienz C oder D einzusetzen. Also du kannst auch in noch schlechteren Gebäuden, ist es eigentlich nur eine Form der Energieerstellung oder beziehungsweise der Wärmeerstellung. Aber klar, umso besser die der Sanierungszustand ist, umso wirtschaftlicher kannst du die Wärmepumpe nachher betreiben. Aber am Ende ist das natürlich eine Kosten-Nutzen-Analyse, die dahinter steht. Aber dass du eine Lüftung jetzt unbedingt brauchst, das ist nicht der Fall.
Gut, wieder was gelernt, vielen Dank. Entschuldigt mit meiner Unwissenheit. Ich dachte nämlich so in Innenstädten mit diesem ganzen Lärm und dann habe ich da diese Lüftungsanlagen, was ja am Ende ein Loch in der Außenhaut ist, vielleicht nur die zweitbeste Idee. Gut, aber
du hast draußen natürlich dieses Außengerät und das kann natürlich tatsächlich Ärger verursachen. Ne? Also da ist natürlich
Wobei,
schon
die sind
schon
auch
ein
besser
Thema.
Geworden.
Die sind auch besser geworden, genau.
Genau. Wird alles besser, nur nicht die Gesetzeslage. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für dein Interesse da draußen. Danke dir, Michael, fürs Aufdröseln dieses Themas. Für den Fall, dass wir eine Frage nicht beackert haben, die du aber gerne beantwortet haben möchtest, dann bitte schreib mir gerne. E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und wenn es dir nichts ausmacht, dann bitte abonnier uns, kommentier uns. Egal, wo du uns hörst, Spotify, Apple oder auch YouTube, könnte deinen Support gebrauchen. Das kostet dich gar nichts, hilft uns aber wahnsinnig weiter. Vielen herzlichen Dank in diesem Sinne. Wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Genießt den, was haben wir denn jetzt? Ende Mai. Soweit ist es noch gar nicht. Also, alles Gute, bis dann. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.